Ich glaube, momentan machen wir uns sehr viele Sorgen darüber, wie KI falsch angewendet kann und welche Risiken von der KI hervorgehen. Ich glaube aber, was nicht so ganz beachtet wird, vor allem im europäischen Diskurs, ist das Risiko, dass wir in KI abgehängt werden und dass wir halt keine Unternehmen haben, die wirklich Grundlagenforschung betreiben, die wirklich mit an der Spitze der Entwicklung sind. Regulierung ist nicht gut für die europäische Brand im Sinne von, will ich ein Unternehmen, was auf KI basiert, in Europa aufbauen oder nicht? Ich glaube, da ist es sehr wichtig, die jungen Gründer und Gründerinnen, die Forscherinnen und Forscher mit anzusprechen. Die machen ja ihre Rechnung. Wo werde ich erfolgreich sein? Wo kann ich etwas bauen, was angewendet wird? Ich hoffe vor allem, dass es in 10 Jahren in Europa mehr als nur ein KI-Unternehmen gibt. Und ich glaube, DeepL wird sehr bekannt sein als globales Unternehmen, das aus Europa hervorgegangen ist. Das sind so die 2 Sachen, auf die ich setze.
Basis 108, der IT-Zukunftspodcast.
Hi und herzlich willkommen zu Basis 108, dem Podcast für die Zukunft der IT. Ich bin Svea Eckert, Tech-Journalistin. Und ich wette, dass die meisten von euch das Tool, um das es heute geht, schon mal benutzt haben. Vielleicht sogar ohne groß drüber nachzudenken. Und dazu kommt noch, wenn man jetzt so drüber redet, wo die großen KI-Geschichten dieses Jahrzehnts geschrieben werden, dann kommen einem schnell die gleichen Namen. Also San Francisco, Paris, vielleicht London, Köln eher selten. Aber genau da, in Köln-Ehrenfeld, sitzt das deutsche KI-Unternehmen, das mein heutiger Gast, Jarek Kotilowski, gegründet hat und das in den letzten Jahren weltweit Aufsehen erregt hat. Genau, es geht um DeepL. Aber wie baut man so ein Startup auf und wo geht es hin mit dem Unternehmen? Dazu wird mir Jarek Kotilowski gleich Rede und Antwort stehen. Seit November sitzt er im Strategiekreis für Technologie und Innovation des Bundeskanzlers. Er war vor der Gründung von DeepL in 2017 in verschiedenen Tech-Unternehmen tätig und er nimmt gern mal kein Blatt vor den Mund. Über den AI Act sagt er Sätze wie, der einfachste Weg wäre, keinen AI Act zu haben. Na, da bin ich jetzt aber mal richtig gespannt und damit herzlich willkommen, Jarek. Schön, dass du da bist.
Danke, freut mich dabei zu sein.
Bevor wir auf die großen Themen kommen, den AI Act und alles, würde ich gern mal ganz weit zurückspringen in deine Vergangenheit. Du bist ja als Kind aus Polen nach Deutschland gekommen und wurdest damit ja quasi reingeworfen auch in die neue Sprache. Kein großes Grammatikbuch, keine Vokabelliste. Gerade als Kind lernt man ja ganz intuitiv. Hat dich das geprägt?
Ich glaube schon. Ich glaube, das Wort reingeworfen, das hast du echt gut gewählt. Man kommt dann einfach rein und ich kann mich tatsächlich an den Tag erinnern, wo ich in die Klasse reingekommen bin und quasi die Lehrerin nicht verstehen konnte oder den Lehrer und die gesamte Klasse auch nicht. Und irgendwie muss man überleben in dem Umfeld. Und der erste Tag ist schwierig, der zweite auch. Und irgendwann mal funktioniert das Gehirn dann schon so, dass es auch vieles mitnimmt und vieles lernt. Es ist halt sehr intuitiv und am Ende kennt man die Grammatik dann auch gar nicht oder man kennt sie formell nicht. Ja. Aber man kann die Sprache sprechen, einigermaßen auf jeden Fall.
Und Kinder finde ich unendlich faszinierend, weil sie Sprache ja, ich habe das selber auch erlebt im Freundeskreis, Kinder, die innerhalb von einem halben Jahr Deutsch gelernt haben, heute so Deutsch sprechen, als hätten sie nie was anderes gesprochen. Kann man sich schwer vorstellen, wie ein Computer das lernen kann und trotzdem habt ihr es geschafft.
Ich würde fast schon sagen, tatsächlich, also du hast die perfekte Überleitung dafür gebaut, denn eigentlich so wie so ein KI-Modell die Sprache lernt, ist nicht viel anders als das, was wir Menschen machen. Es gibt noch gigantische Unterschiede dazwischen, aber wir bringen den Modellen ja Grammatik nicht bei. Wir bringen denen auch nicht anhand von Vokabellisten die Vokabeln bei. Die Modelle lesen einfach sehr viel Text, bilingualen Text, einsprachigen Text und entwickeln damit tatsächlich sehr viel Verständnis für die Sprache, für die Welt, so wie sie durch die Sprache beschrieben ist. Sie kennen die Welt nur so, wie sie durch die Sprache beschrieben ist. Das hat gewisse Vorteile, es hat aber auch gewisse Nachteile. aber die Lernfunktion an sich ist tatsächlich ziemlich ähnlich.
Ja, das stimmt. Also so wie man einem Kind sagt, 100 mal Auto oder Baum, ne, oder Gabel, Löffel, wie man so anfängt, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Nur, dass ihr wahrscheinlich riesige Datenmengen jetzt zum Beispiel gebraucht habt, um DeepL zu trainieren. Das halbe Internet.
Genau, das ist dann halt nicht 100 mal Baum sagen, sondern vielleicht eine Million mal Baum sagen. Das ist noch so der große Unterschied zwischen dem, wie wir KI-Modelle, aber nicht nur wie wir DeepL, sondern insgesamt die Welt KI-Modelle trainiert im Vergleich dazu, wie wir Menschen lernen. Wir lernen anhand von weniger Daten und für die Modelle brauchen wir mehr. Ich glaube, das ist auch etwas, woran wir forschen müssen.
Noch effizienter zu werden.
Genau, effizienter zu werden und dann auch tatsächlich auch Bereiche abzudecken oder Sprachen abzudecken in unserem Fall, wo nicht so viele Trainingsdaten auch vorhanden sind. Mhm. Denn man merkt schon auch sehr stark daran, je mehr Trainingsdaten vorhanden sind, desto besser auch die Qualität der Übersetzung. Wenn ich mir Deutsch-Englisch anschaue und das vergleiche zwischen Polnisch-Englisch, das ist meine zweite Muttersprache, dann ist die Qualität von Deutsch-Englisch halt viel besser, weil viel mehr Trainingsdaten vorhanden sind.
Ja, und kann mir auch sehr gut vorstellen, dass gerade für ein Unternehmen wie DeepL, was ja sich einfach immer weiter spezialisiert, dann gerade auch so super seltene Sprachen nochmal interessant sind, weil sich da vielleicht auch die großen Player nicht drum kümmern. Da kommen wir später nochmal zu. Ihr seid ja auch groß in Asien. Ich will noch einmal über diese Anfänge sprechen. Also 2017 hat DeepL ja den ersten Übersetzer gelauncht und ich kann mich noch ganz gut an diese Zeit erinnern. Mir wurde DeepL tatsächlich reihenweise empfohlen über KollegInnen, über Freunde. Es wurde über die Flure geflüstert. Kennst du DeepL? Schmeiß es bei DeepL rein. So, es war damals deutlich besser als Google Translate. Wie war das denn für dich? Also dieser Moment, als du gemerkt hast, das ist jetzt hier kein Forschungsprojekt mehr, sondern ich habe hier ein Startup und das geht los.
Ja, es war viel Spaß, glaube ich, vor allem in der Phase, weil natürlich die Verantwortung noch nicht so gigantisch ist. Viele fragen auch manchmal, wie hat man den Mut, ein Startup zu gründen? Ich finde, da gehört tatsächlich gar kein Mut fast dazu, weil man hat ja nichts zu verlieren. Man ist ja ganz frisch dabei, man ist ja ganz neu dabei. Eigentlich ist nur die eigene Zeit, die man opfert, die man reinwerfen muss. Und von der hat man ein paar Jahre halt im Leben. Das kann man gut machen. Aber ja, das war schon auch beeindruckend, mit anzusehen, wie diese virale Verbreitung des Tools so schnell voranging und wie sozusagen ab Tag 1 auch wirklich die mediale Berichterstattung sofort gezeigt hat, wie stark es Menschen hilft. Und das war, glaube ich, auch das, wo wir immer darauf abgezielt haben, ein Produkt zu bauen, was wirklich etwas verändert in der Welt, etwas bewegt, was Menschen sowohl ein bisschen im Privaten, aber hauptsächlich im Beruflichen, man benutzt Fremdsprachen hauptsächlich im Beruflichen und da war man dann auch sofort ziemlich stolz drauf, glaube ich.
Gibt es so eine Entscheidung, wo du im Rückblick sagst, die war goldrichtig?
Ich glaube tatsächlich, dass wir auf diese breite Verbreitung gestellt haben, dass wir uns bemüht haben, einen freien Dienst anzubieten. Das ist nicht einfach, vor allem in 2017 an die Rechenkapazitäten dran zu kommen, um KI-Modelle für ein sehr breites Publikum anzubieten. Das war gar nicht so einfach. Heutzutage ist das alles gegeben. Man geht zu dem einen Hoster, zu dem anderen Hoster. Die Pfade sind schon so ein bisschen vorbelegt. In 2017 kannte noch keiner GPUs.
Und du hattest die totale Vision, ne? Weil ich meine, es gab ja Google Translate schon. Und dann aber zu sagen, nee, das, was wir machen, ist besser, das muss ja in dir drin gesteckt haben.
Ja, ich glaube, wir hatten den Anspruch, tatsächlich den besten Dienst auf den Markt zu stellen. Und das war der Anspruch, das war die Freude auch daran. Da war auch ein kleines bisschen sozusagen Konkurrenzdenken mit dabei. Ach, wir können es auch besser als die Großen. Und da wollten wir es auch mal zeigen. Und ich glaube, die Summe davon hat dann dazu geführt, dass es am Ende gut funktioniert hat.
Und mal andersrum gefragt, gab es eine Entscheidung damals, wo du sagst, das würde ich so nicht mehr machen oder das würde ich anders machen oder daraus haben wir gelernt?
Ja, ich glaube, insgesamt hätte man auch nochmal von dem Produkt und von der Monetarisierung auch nochmal schneller vorangehen können.
Okay.
Ich glaube, wir waren da auch ein kleines bisschen europäisch vorsichtig. Wenn man die DeepL in den USA gegründet hätte, wäre man wahrscheinlich, ich nutze jetzt das Wort, aggressiver vorgegangen, was jetzt die Markterschließung angeht. Ob das jetzt schlecht war, weiß ich nicht. Es hat am Ende ganz gut für alles für uns funktioniert. Würde ich jetzt aber wahrscheinlich nochmal so machen. Aber das ist so, wenn man es einmal gemacht hat, dann weiß man es. Ja.
Genau, also ist ja ein spannendes Learning, was man mitnehmen kann. Jetzt ist ja wirklich das Besondere auch, dass ihr Erfolg habt in Köln. Schönes Städtchen hier. Wir sitzen zufälligerweise auch gerade über den Dächern von Köln. Wir haben das Glück, heute eine ganz tolle Location zu haben für diesen Podcast mit dem Dom im Hintergrund. Jetzt ist es so, wenn man sich so eure Investorenliste durchliest, das liest sich inzwischen wirklich wie das Who is Who des Silicon Valleys. Also da sind einige große auch Investoren dabei, aber kein einziger großer deutscher Name. Warum nicht?
Ich glaube, also als DeepL gegründet worden ist, 2017, 2018, als wir so die Finanzierungsrunden gemacht haben, da war der deutsche Markt für Kapital noch nicht so entwickelt, wie er heute ist. Mhm. Das muss man einmal sehen. Und sehr schnell waren wir dann auch in Bereichen von Finanzierungsrunden, wo auch heute vielleicht die Deutschen oder wo der deutsche Kapitalmarkt nicht so gut mithalten kann. Wir haben sehr, sehr gute Abdeckung in Deutschland oder in Europa auch für Early Stage, für Seed-Runden, das ist definitiv da. Mhm. Wenn es dann wieder um Growth Financing geht, wenn es dann wieder um größere Beträge geht, dann ist, glaube ich, dieser globale Markt, ich würde den gar nicht mal so amerikanisch nennen, da braucht man tatsächlich einen globalen Markt. Und das zu einem Teil war dann aber auch die Auswahl der Investoren sozusagen das Gegensätzliche dazu, wo wir sitzen. Denn wir wussten schon von vornherein, wir wollen ein globales Unternehmen sein. Und wenn wir uns nur mit deutschen Kunden, deutschen Investoren umgeben, dann werden wir diesen Anschluss an die Welt vielleicht nicht schaffen. Insofern, teilweise war das auch eine strategische Überlegung, auch dieses Netzwerk mit aufzubauen und auch die Präsenz auf den globalen Märkten zu finden. Und Investoren sind dann auch ein guter Weg, in Märkte mit reinzugehen.
Finde ich sehr spannend, auch nochmal so die Frage, weil sich ja viele auch immer fragen, quasi wie kriegen wir mehr solche deutschen Vorzeigeunternehmen, wie machen wir unsere eigenen Startups groß in Deutschland oder in Europa? Kapital ist ja ein Faktor. Was hat euch noch geholfen zu wachsen? Was war wichtig für euch?
Ich glaube, ganz am Anfang war es tatsächlich sehr, sehr gut in Köln oder auch in einer Stadt zu sein, die vielleicht nicht so ganz von Tech übernommen worden ist, zu sein, weil dann auch der Konkurrenzkampf auf dem Arbeitsmarkt ein geringerer ist und man dann natürlich auch viel mehr Möglichkeiten hat oder sehr schnell auch das größte Tech-Unternehmen in der Stadt ist. Das ist, glaube ich, am Anfang ganz gut. Dann muss man wiederum auch daraus wachsen und sich sehr schnell auch sehr explizit überlegen, man will ein globales Unternehmen werden, man muss dann auch wirklich in der ganzen Welt einstellen und vielleicht in ganz Deutschland und vielleicht auf der ganzen Welt, damit man die richtigen Leute mit an Bord holen kann.
Genau, da wollte ich nochmal hin, weil das ist ja immer eine Frage, wie kriege ich Top-Talente, wie kriege ich Top-Leute an mein Unternehmen gebunden. Jetzt sagst du, das Unternehmen muss dahin, wo die Leute sind. Ist das so ein bisschen Teil der Strategie?
Ja, teilweise ja. Man muss auch schauen natürlich, in welcher Entwicklungsphase man ist und wie groß ist das Unternehmen, was braucht das Unternehmen gerade, welche Talente braucht man zu einem gewissen Moment und da gibt es tatsächlich auch Hotspots auf der Welt, die für bestimmte Sachen berühmt sind.
Beispiel?
Keine Ahnung, also wenn man in den USA schaut, zum Beispiel Austin ist ein toller Bereich, wenn man Vertrieb aufbauen will, wenn man kommerzielle Teams aufbauen will. Es ist jetzt nicht der beste Ort, um vielleicht Engineers einzustellen und Entwickler. Da gibt es bessere. Und das gibt es auch so auf der Welt insgesamt. Natürlich gibt es auch San Francisco, wo man halt die ganze Palette gut abdecken kann.
Jetzt gibt es ja einen Satz von dir, der hat ja für so ein bisschen Wirbel gesorgt, den habe ich vorhin auch schon mal erwähnt. Du hast mal in einem Interview gesagt, der einfachste Weg wäre es, keinen AI-Act zu haben. Das AI-Act ist vielleicht vielen bekannt. Das ist ja so die europäische Grundverordnung, wo man zu einem ganz, ganz frühen Zeitpunkt versucht hat, KI zu regeln. Da hatten wir noch gar nicht groß über generative KI gesprochen, weil ja diese Regelwerke brauchen ja immer viele, viele Jahre. Und genau, meinst du das so oder was meinst du damit?
Ja, das war natürlich so ein bisschen aus dem Kontext genommen, aber grundsätzlich finde ich, oder beziehungsweise stehe ich zu meiner Aussage an der Stelle. Es ist so ein bisschen so eine Frage, worüber machen wir uns die meisten Sorgen? Ich glaube, momentan machen wir uns sehr viele Sorgen darüber, wie KI falsch angewendet kann und welche Risiken von der KI für einen Einzelnen, für Gruppen, für Menschen, für Gesellschaften hervorgehen. Ich glaube aber, was nicht so ganz beachtet wird, vor allem im europäischen Diskurs, ist das Risiko, dass wir in KI abgehängt werden und dass wir halt keine Unternehmen haben, die wirklich Grundlagenforschung betreiben, die wirklich mit an der Spitze der Entwicklung sind, in ihren Bereichen vielleicht, aber auch in ganz, ganz, ganz global. Und ich glaube, dass KI einen sehr großen Anteil an der Wertschöpfung in der Zukunft haben wird, sowohl in anderen Unternehmen als auch KI standalone, also als Teil der Technologie. Und diese KI brauchen wir halt auch in Europa. Diese KI brauchen wir in Deutschland. Diese Unternehmen, die sich damit beschäftigen, die brauchen wir. Und man merkt schon, wie Regulierung und der AI Act auch einfach eine Brand dafür herstellen in Europa, dass hier KI nicht gern gesehen wird. Und ich glaube, das ist halt dieses Risiko, das ist das, was mir Sorgen macht für die Entwicklung von dem Kontinent.
Das kann man natürlich auch sagen, Regulierung als Teil von der Brand ist ja auch gut. Das bedeutet auch Raum für Innovationen, zum Beispiel auch Raum für kleinere Unternehmen, wenn die großen stärker begrenzt sind. Jetzt würde mich noch mal mehr interessieren, warum denkst du oder was bräuchtest du, was bräuchtet ihr, was bräuchten Startups eben, um zu wachsen? Du hast jetzt gesagt, Regulierung, finde ich, das macht irgendwie so ist nicht gut für die Brand, aber lass uns noch mal konkreter machen.
Ja, ja. Also Regulierung ist nicht gut für die europäische Brand im Sinne von, will ich ein Unternehmen, was auf KI basiert, in Europa aufbauen oder nicht? Ich glaube, da ist es sehr wichtig, die jungen Gründer und Gründerinnen, die Forscherinnen und Forscher mit anzusprechen. Die machen ja ihre Rechnung. Wo werde ich erfolgreich sein? Wo kann ich etwas bauen, was angewendet wird, was bei den Menschen beliebt ist? Und es ist halt tatsächlich so, dass eher kleine Startups mit Regulierung zu kämpfen haben, weil diese Bürde für die halt vergleichsweise groß ist. Ein gigantischer Tech-Konzern kann halt hunderte Anwälte und Prozessoptimierer darauf werfen, mit der Regulierung gut umzugehen. Für ein kleineres Unternehmen ist es halt schwieriger. Und ich glaube, das ist tatsächlich das, worauf wir schauen müssen. Und wir können den europäischen Markt uns nicht, oder glaube ich nicht, als abgeschottet anschauen. Denn wenn man erfolgreich will als Tech-Unternehmen, muss man halt in einem globalen Konkurrenzkampf bestehen. Die Tech-Unternehmen, die wir kennen, sind die Spotifys, die DeepLs der Welt, die halt aus Europa kommen, aber den globalen Markt immer im Visier gehabt haben.
Ja, und wir wünschen uns ja mehr KI-Unternehmen aus Deutschland oder auch mehr aus Europa, auch vor allem vor dem Hintergrund von digitaler Souveränität. Das ist ja gerade so fast, würde man sagen, so ein Buzzword. Also nach KI kommt dann immer digitale Souveränität. Ich mag den Begriff inzwischen gar nicht mehr so gern, weil ich den so total schwammig und unkonkret finde und oft hat man so das Gefühl, man redet einfach über vier unterschiedliche Sachen, wenn man über digitale Souveränität spricht. Trotzdem, lass uns einmal da schauen bei DeepL, also wie ihr damit umgeht und was bedeutet digitale Souveränität denn für dich oder für euch?
Also für mich persönlich, wenn es hauptsächlich auch um den Standort Europa geht oder den Standort Deutschland, geht es bei digitaler Souveränität auch wirklich um das Know-how und das Bauen. Und denn das Know-how von heute ist ja sozusagen der Träger für das Know-how von morgen, für die Forschung, die danach und die Entwicklung, die danach stattfindet. Fremde Technologie in einem Rechenzentrum in Deutschland zu betreiben, ist für den Moment vielleicht gut und funktioniert, aber das bedeutet ja nicht, dass wir uns weiterentwickeln können.
Okay,
das bedeutet ja nicht, dass wir mehr von der Wertschöpfung in der nächsten Dekade vielleicht abdecken können. Deswegen ist es für mich schon auch wirklich sehr wichtig, die man nennt das dann Intellectual Property, teilweise ist es wirklich von Intellectual Property abgedeckt, aber auch die Art und Weise, wie man Unternehmen baut, wie man Tech-Unternehmen, wie man globale Tech-Unternehmen baut, das müssen wir verstehen und davon brauchen wir mehr.
Du hast mal relativ klar gesagt, worin eure Stärke liegt, nämlich der absolute Fokus auf Sprache. Also ihr habt ja dann nicht noch dies und das und jenes gemacht, sondern euch ganz stark und auf die Sprache konzentriert. Und auch, ihr seid ja trotzdem im Vergleich noch ein sehr kleines Team. Und das würde ich gerne noch mal weiter vertiefen. Was kann denn ein Team, was jetzt zum Beispiel ein Google nicht kann?
Ja, es ist tatsächlich Fokus und es ist tatsächlich auch der Blick auf den Kunden. Und wir sitzen hier gerade bei der Aufnahme tatsächlich nach einer Kundenveranstaltung von DeepL in Köln. Für uns ist es wichtig zuzuhören und zu verstehen, was sind die echten Probleme. Denn heutzutage ist das hauptsächliche Problem nicht nur die Technologie bei KI. Klar, das ist auch wichtig, um die Modelle trainieren zu können, ist extrem wichtig. Aber auch die Fähigkeit, diese Modelle in die reelle Welt mit reinzubringen. Mhm. Und wie kann das bei Kunden angewendet werden? Besonders im sprachlichen Bereich. Es gibt Lösungen, die sind 20 Jahre alt, die sind 30 Jahre alt. Es gibt etablierte Vorgehensweisen, wie schon immer übersetzt worden ist. Und da die KI noch mit reinzubringen und da diese Transformationen in Unternehmen mit voranzubringen, ist auch extremst wichtig. Und das sollte man als Techniker, und da falle ich selber immer wieder auch drauf rein, nicht vergessen, dass es eigentlich um Menschen geht und darum, wie sie diese Technologie verwenden und wie man denen die Technologie auch näher bringt. Also da ist dann sehr, sehr viel zu tun und ich glaube, das ist auch das, wie sehr viele Startups auch im KI-Bereich momentan erfolgreich sein können. Nicht nur durch die Technologie, sondern auch durch die Anwendung davon.
Lass uns ruhig nochmal auch ein bisschen konkreter machen. Also DeepL ist ja mehr als, ich habe irgendwie ein Fenster in einem Browser und paste da einen deutschen Text rein und klicke dann auf Englisch, weil das kann ich ja mit Translate machen, das kann ich irgendwie mit ChatGPT machen. Erklär mal, gib uns mal ein paar Beispiele, wo du sagst, ja, das machen wir und da sind wir exzellent.
Ja, also wenn man sich zum Beispiel anschaut, wenn du auf einen Chatbot auf einer Webseite gehst, wo vielleicht dahinter Menschen stecken und dir mit deiner Anfrage helfen im Kundendienst, sehr oft ist es vielleicht jemand, der im Ausland sitzt, aber wo DeepL dann auch mit zwischengeschaltet ist, wo du gar nicht merkst, dass die gesamte Konversation abgewickelt wird. Es gibt Unternehmen, das finde ich auch tatsächlich sehr interessant, die zum Beispiel Risikosignale aus der gesamten Welt über Twitter, über unterschiedliche andere Quellen mit analysieren und schauen, ist da eine Gefahr, die gerade in Verzug ist, passiert da etwas, ist dann vielleicht ein Protest oder etwas, was signifikant ist.
Was so zum Beispiel für Finanzmärkte oder so interessant sein könnte, also so Risk Management.
Genau, für Finanzmärkte, für vielleicht auch tatsächlich Anwendungen im Sicherheitsbereich, für Personenschutz und das sind so Anwendungen, die wirklich sehr spezialisiert sind, wo die Kunden dann auch mit speziellen Anforderungen kommen und wo man dann auch tatsächlich auch teilweise vielleicht ein bisschen anpassen muss, die eigenen Lösungen. Aber so im Großen geht es auch wirklich für sehr viele Unternehmen darum, immer noch zu schauen, für welche Anwendungsfälle in dem eigenen Unternehmen kann ich die KI schon vollautomatisiert nutzen? Wo kann ich sie noch mit menschlicher Review einbinden? Und wo muss das ein Mensch ohne KI machen? Und diese Grenzen verschwimmen die ganze Zeit und besonders für so extrem wichtige Prozesse in Unternehmen. Für ein medizinisches Unternehmen vielleicht um die technischen Unterlagen, wie Arzneimittel entwickelt werden, zu übersetzen. Da muss nochmal ganz, ganz, ganz genau drauf geschaut werden, wie die KI mit eingebunden wird in den Prozess.
Also das ist tatsächlich so wie ihr arbeitet. Das heißt also, ihr integriert eure Software bei den Unternehmen in die Anwendungen mit rein.
Genau, genau. Also wir sind sehr oft der Bestandteil von Lösungen. Da weiß man vielleicht gar nicht mal so richtig, dass DeepL dahinter steckt. Es ist ja auch ein bisschen das Ziel der Sache. Die Sprache soll unsichtbar werden oder die unterschiedlichen Sprachen sollen unsichtbar werden aus Sicht des Unternehmens, aber vielleicht aus Sicht der Kunden des Unternehmens. Und das ist dann oft auch gewollt, dass man es nicht weiß.
Magst du eigentlich Her? Also diesen Film mit Joaquin Phoenix und er hat dann so einen Knopf im Ohr und er redet die ganze Zeit mit der KI und so. Kennst du den?
Den musst du unbedingt
schauen. Auf jeden Fall muss ich da ganz intensiv dran denken, wenn du sagst, dass immer mehr KI mit Sprache zu tun haben wird, weil ich jetzt auch inzwischen dazu übergegangen bin, die Prompts immer mehr nur per Spracheingabe zu machen, vor allem wenn so ewig lange Prompts sind.
Ja.
Und da denke ich, da geht es schon hin. Was ja viele überrascht ist, zu DeepLs größtem Markt gehört neben Deutschland, den USA, auch Japan. Mhm. Ihr seid groß in Big in Japan.
Ja, ich glaube, das ist am Ende gar nicht so überraschend, denn es ist, also Japan ist natürlich sehr, sehr stark in die globale Wirtschaft mit eingebunden. Wir nutzen alle Produkte aus Japan, wir kaufen alle in Japan irgendwie auch mit ein und gleichzeitig ist die Sprachbarriere auch eine sehr große. Japanisch ist eine extrem schwierige Sprache.
Sprichst du Japanisch?
Nein.
Okay. Ich kann nichts.
Das ist auch normalerweise tatsächlich so. Das war auch lange Zeit auch ein großes Problem. Jetzt tatsächlich dank DeepL Voice kann ich mich echt gut mit Kunden unterhalten. Wir führen Interviews mit Journalisten, die automatisch übersetzt werden mit DeepL Voice durch. Die Technologie bringt da wirklich einen entscheidenden Vorteil an der Stelle. Und ich glaube, wenn man sich das oder wenn man einmal nach Tokio fährt, dann weiß man ganz genau, warum DeepL da auch sehr erfolgreich ist.
Weil man es einfach braucht.
Weil man sonst nicht
vorankommt. Ja. Wobei, wie siehst du es eigentlich? Also sagst du deinen Kindern, sie sollen noch Sprachen lernen? Weil ich meine, es gibt ja inzwischen auch, man kann sich ja diese kleinen Translator-Geräte kaufen, man kann auf dem Handy sich einen Translator einbauen. Trotzdem so ganz seamless ist es ja immer nicht, weil man muss ja reinsprechen, es muss ja wieder was rauskommen. Es gibt nur so einen kleinen Zeitverzug.
Ich glaube, die Technologie wird immer besser. Deswegen immer mehr Anwendungen werden von der Technologie abgedeckt werden können. Ja. Das heißt, vor allem im beruflichen Umfeld, glaube ich, werden wir immer mehr die Technologie dafür nutzen.
Also so eine Teams-Konferenz, multilingual sozusagen.
Genau, das findet jetzt schon statt. Wir haben Kunden, die halt wirklich Teams haben, die komplett multilinguell sind, die auf der ganzen Welt verteilt sind, die nicht eine gemeinsame Sprache sprechen. Das läuft. Das ist wirklich überraschend. Und das ist auch wirklich wundervoll mit anzusehen.
Babel entknotet.
Genau, ja. wie das funktioniert. Aber ich glaube, einerseits in dem privaten Bereich kann ich mir das gar nicht vorstellen, mit einer Partnerin, mit einem Partner sich immer über ein Handy zu unterhalten. Das wird, glaube ich, nicht gehen. Einfach so. Und auf der anderen Seite ist es natürlich super bereichernd, Sprachen zu lernen, weil man dann sehr viel über unterschiedliche Kulturen lernt. Die Art und Weise, wie man sich in Englisch ausdrückt, wie man sich auf Deutsch ausdrückt und wie man sich auf Polnisch, das sind so die drei Sprachen, die ich kenne. Die ist ganz anders.
Es gibt Leute, die sagen, wenn ich eine andere Sprache spreche, dann bin ich jemand anderes. Und ich merke das, also bei mir, ich kann ja nur Englisch, wirklich alles andere eher so halb gut, aber ich finde, das stimmt.
Ja, es ist halt anders. Man übernimmt die Kultur. Und am Ende ist es ja auch so, Schule ist ja eigentlich nur ein Training für das ganze Leben und eigentlich geht es darum, unser Gehirn zu entwickeln und viele Studien belegen halt, dass das Sprachenlernen auch gewisse Teile des Gehirns, die für Kommunikation zuständig sind, auch erweitert und deswegen sollte man das genauso tun, wie wenn man Rechnen in der Schule lernt. Muss man ja auch nicht. Der Taschenrechner kann es ja besser als du oder ich.
Sagt der Gründer von DeepL, ja? Das ist Sprachenlernen trotz KI. Jetzt hat man ja doch schon diesen Eindruck, David gegen Goliath. Also wenn ich an euch denke und dann im Vergleich an die großen Player aus dem Silicon Valley. Du hast es jetzt immer mal schon mal anklingen lassen, würde trotzdem gerne noch mal konkreter nachfragen. Also was genau zeichnet euch aus? Also wie geht ihr mit diesem krassen Wettbewerb um?
Ja, also am Anfang ist es natürlich Qualität. Das ist tatsächlich die Qualität der Übersetzung. Und da sind wir vorne vor all den anderen Modellanbietern, sei es jetzt generische KI oder seien es jetzt die spezialisierten Übersetzungstools der Big Tech. Da sind wir einfach vorne. Und das ist wichtig, vor allem für unsere Kunden im beruflichen Umfeld, weil es da halt um jedes Stückchen Qualität geht, weil dann noch mehr Anwendungsfälle vielleicht vollautomatisiert abgewickelt werden.
Ich bin hart genervt von diesen falsch übersetzten Anleitungen. Also wenn eine lese, gerade gestern habe ich aus Versehen mal wieder eine Anleitung gelesen und dann wusste ich, okay, das kann nicht stimmen, ja. Ja. Genau, für solche
das
Kontexte.
Das ist dann vielleicht Brandschaden, das ist dann vielleicht auch etwas, was sicherheitsrelevant sein könnte. Wir haben Kunden, die tatsächlich die Maintenance-Logs von ihren Flugzeugen übersetzen mit DeepL. Das ist natürlich auch sicherheitsrelevant und etwas, was durchaus echt extremst wichtig ist. Ich glaube, das zeichnet uns aus. Das Zweite ist tatsächlich die Breite des Produktes. Um in eine Integration in ein Unternehmen wirklich hinzukriegen, muss das Produkt über die reine Übersetzung von einem Satz in einen anderen Satz hinausgehen. Da geht es darum, gescannte Dokumente gut übersetzen zu können. Mhm. Vielleicht auch schon Übersetzungen, die vorher getätigt worden sind, mit einzubeziehen, weil eine gewisse Konsistenz immer erfordert wird. Die Sprache eines Unternehmens mit einzubauen. Vielleicht das Ganze dann auch mit gesprochener Sprache und Sprachübersetzung mit zu integrieren und dieselbe Sprache auch da wiederzugeben. Also das ist schon eine sehr, sehr, sehr breite
Produktpalette. Ich sehe schon, wenn man sich so reinnördet, ne, dann hat man so das Gefühl, man ist in so einer Mandelbrotmenge und es öffnet sich noch ein Pfad und noch ein Pfad und noch ein Pfad. Ne,
genau,
und es hört einfach nicht mehr auf. Gibt es so eine richtig harte Nuss, so Klicksprache, afrikanische Klicksprache, oder wo ihr sagt, damit warten wir noch mal ein bisschen? Oder macht ihr auch sowas?
Ja, ich glaube, Sprachen sind alle schon abgedeckt, würde ich mal sagen. Also da gibt es jetzt nichts, was so gar nicht gehen würde. Eine gewisse Qualitätsunterschiede oder gewisse Problematiken gibt es schon. Also Japanisch ist schwer.
Ja.
Vor allem, wenn man von, ich sag mal, einfacheren Sprachen in komplexere übersetzt. Wenn man vom Englischen ins Japanische geht, wenn man vom Englischen ins Polnische geht. Da fehlen Informationen. Da fehlt vielleicht die Information, wie ich die Person ansprechen muss, weil der Grad der Vertrautheit vielleicht nicht da ist. Das ist ja im Englischen alles sehr einfach. Wir sind alle auf du und alles egal.
Stimmt. Das ist ein gutes Beispiel, weil es gibt auch immer diesen Spruch, in Inuit gibt es so und so viele Wörter für Schnee.
Ja. Ne?
Also dieses Kulturelle, was eigentlich immer mitschwingt. Ne?
Genau. Und das kann man vielleicht auch nur lösen, wenn man auch nochmal den breiteren Kontext versteht, wenn man den Benutzer versteht, wenn man das Umfeld um den Benutzer versteht, wenn man schon Übersetzungen gesehen hat, dann kann man vielleicht noch mal besser,
Wie löst ihr das technisch? Also, weil du hast vorhin erklärt, okay, die brauchen einfach ganz viele Daten und dann lernen die raus. Aber das klingt ja fast so, als müsste man doch eine zweite oder eine dritte Ebene noch mit reinziehen.
Ja, also da gibt es dann halt die vielen sozusagen Business-Lösungen, die mit in DeepL eingebettet sind, die das Unternehmen kennen, die Sprache des Unternehmens kennen, die Zielgruppe vielleicht kennen, die in einem bestimmten Fall auch mit angesprochen wird. Und das beeinflusst dann die Übersetzungen.
Und das ist dann sozusagen auch das, würde man sagen, Unique Selling Point gegenüber den Allzweckmodellen, die inzwischen ja auch bei vielen Benchmarks einfach mit oben mitschwimmen.
Ja, genau. Aber es ist halt auch ein Anwendungsfall, der extrem wichtig ist für viele Unternehmen. Also die Kommunikation und die multilinguale Kommunikation ist halt etwas, was für viele Unternehmen auch wirklich deren USP ausmacht. Wenn man sich eine Webseite von Mercedes-Benz anschaut, die Sprache ist sehr, sehr, sehr speziell gewählt. Die Sprache soll eine gewisse Emotion erwecken. Und das dann auch auf breiter Masse ins Multilinguale zu bringen, ist für die Unternehmen gar nicht so einfach.
Ja, kann mir auch vorstellen, dass es auch Fälle gibt, wo man auch scheitert oder man sagt, wir können das nicht eins zu eins übersetzen,
natürlich,
weil es eben in diesem kulturellen Zusammenhang diese Begrifflichkeit nicht gibt oder weil es keinen Sinn macht oder so.
Ja.
Sprichworte ist ja nur so ein Beispiel.
Genau.
ne? wo es dann keinen Sinn macht, ja. Ich will noch einmal auch ein bisschen so nach vorne schauen. Jetzt wird ja ganz aktuell im Bereich Sprachmodelle breiter gesprochen, auch viel Geld verbrannt einfach. Also wenn man so die Nachrichten schaut, jeden Tag stehen wieder neue Summen im Raum, die die großen Anbieter brauchen. Aber mal abgesehen von diesen ganzen kurzfristigen Entwicklungen, wie stellt ihr euch denn auf, damit ihr langfristig erfolgreich sein könnt?
Ich würde nicht sagen, dass das Geld verbrannt wird. Ich glaube, das geht in gute Forschung insgesamt. Mhm. Und als Menschheit kommen wir damit weiter. Ob ein einzelnes Unternehmen damit erfolgreich sein wird, ist immer eine Frage. Und das ist dann immer eine Finanzmarktwette halt. Aber insgesamt, die gesamte Forschung bringt uns schon sehr, sehr, sehr weiter, denke ich. Also wir gucken schon sehr stark auf diese Zweigleisigkeit. Einerseits schauen wir auf darauf, dass wir unsere Forschung weiter vorantreiben, dass wir in so Bereichen wie Sprachübersetzung, die immer noch sehr frisch sind und immer noch sehr neu sind und immer noch sehr viel daran zu tun ist, vorankommen. Aber gleichzeitig auch wirklich unsere Kunden mitnehmen und diese KI-Transformation von unseren Kunden mit voran steuern. Und das ist ein riesiger Markt. Sprache ist etwas, was da ist und bleiben wird. Und wir setzen unsere volle Energie darauf, einfach den Kontakt zwischen Menschen einfacher zu machen. Ich glaube, wir werden KI-Agenten haben und wir werden sehr viel mit KI sprechen. Aber zwischen Menschen werden wir auch noch sehr viel uns unterhalten müssen. Hoffe ich.
Ja, also ich hoffe, dass wir noch viel mehr in Zukunft reden, weil die KI hoffentlich die Arbeit macht. Nein, es wird wahrscheinlich immer in Wellen gehen. Du hättest ja eigentlich wahrscheinlich längst aussteigen können, nachdem du so erfolgreich bist finanziell. Du hast einen tollen Ruf. Was motiviert dich jeden Tag trotzdem weiterzumachen?
Ich habe Spaß, Neues zu entdecken. Und ich glaube, wenn man in der Tech-Branche ist, muss man das lieben, denn es verändert sich viel und es verändert sich immer viel, auch in kurzer Zeit. Ich glaube, jetzt in den letzten Jahren mit dem KI-Boom ist das noch mal schneller geworden. Und ich freue mich immer wieder, Neues zu lernen, neue Menschen kennenzulernen. Und ich glaube, wenn ich nicht das tun würde, was ich heute tue, dann hätte ich nie die Gelegenheit gehabt, so viele unheimlich talentierte und tolle Menschen mit unterschiedlichen Sichtweisen kennenzulernen, über die ganze Welt verteilt.
Aber bist du noch im Maschinenraum? Weil ich meine, du kommst ja eigentlich, du hast mit 10 angefangen zu programmieren, du kommst ja eigentlich voll aus der technischen Ecke, aber ich vermute, dass dein Alltag jetzt auch viel aus Management-Aufgaben besteht und Visionen zu haben und die weiter zu transportieren. Kommst du noch zum Programmieren?
Manchmal. Ja. Also ich würde es gerne öfter machen. Das ist nicht immer möglich. Tatsächlich jetzt sind auch viele Gründer und auch CEOs etwas mehr in die Technik mit zurückgegangen als jetzt oder ins Programmieren zurückgegangen, als die neuen Modelle auch wirklich sehr viel angefangen haben, sehr viel Unterstützung auch in der Softwareentwicklung zu bieten, denn es ist viel mehr möglich in kurzer Zeit. Und wenn ich nur 2 Stunden zur Verfügung habe und etwas bauen will, was irgendwie Hände und Füße hat und irgendwo anfängt und irgendwo endet, dann kann man das vielleicht auch mit einer guten Idee heutzutage machen. Das war vor einem Jahr vielleicht auch gar nicht mal so möglich. Ich würde gerne mehr Zeit in der Technik verbringen, aber es ist so, wie es ist.
Dazu ist es zu aufregend, gerade bei euch. So in 10 Jahren, was würdest du sagen, wo steht ein europäisches KI-Unternehmen wie DeepL, wenn alles gut läuft?
Ich hoffe vor allem, dass es in 10 Jahren in Europa mehr als nur ein KI-Unternehmen gibt und dass es, also wir brauchen ein Ökosystem, wir brauchen mehr Unternehmen, denn ein Teil von der Idee, Startup, Technologie, Venture Capital ist ja auf breite Masse zu setzen und Unternehmen. Manche davon werden es besser schaffen, manche davon werden es schlechter schaffen. Insofern, ich glaube, wir brauchen ein Ökosystem. Ich glaube, DeepL wird sehr bekannt sein als globales Unternehmen, das aus Europa hervorgegangen ist. Das ist das, worauf ich hinausarbeite, dass wir wirklich über die ganze Welt verteilt unsere Lösung anbieten können, aber dass auch auf der ganzen Welt bekannt ist, dass wir aus Europa kommen. Das sind so die 2 Sachen, auf die ich setze.
Nice. Ich setze da auch drauf. In 5 oder 10 Jahren wissen wir Bescheid, wie die DeepL-Wette aufgeht. Ich tippe auf Ja. Danke dir, Jarek Kotilowski.
Vielen, vielen Dank.
Und wenn es euch gefallen hat, wenn es euch Spaß gemacht hat, dann danke euch erstmal fürs Zuhören und dranbleiben. Und dann könnt ihr uns noch einen großen Gefallen tun. Geht in eure Podcast-App, schreibt uns einen Kommentar, gebt uns ein paar Sterne, einen Daumen hoch, wie es euch gefallen hat. Wir freuen uns da sehr drüber. Und wenn ihr Anregungen habt oder Vorschläge, dann schreibt eine E-Mail an podcast@bechtle.com. Und damit tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Basis 108, der IT-Zukunftspodcast.